Hi Manu.
Hi Vince.
Wo erreiche ich dich, Manu?
Hier bei mir aus meiner heimischen Hörfunkzentrale bin ich hier voll dabei und sende hier den neuesten und besten Podcast euch aufs Ohr. Warum? Warum fragst du?
Bist noch nicht ausgewandert vor Ignaz.
Ignaz?
Jetzt sag mir bitte nicht, dass du nicht weißt, wovon ich rede.
Ignaz?
Das ist der heiße Scheiß zurzeit. Ignaz.
Was?
Das Sturmtief, das über Deutschland und jetzt Richtung Österreich kommt.
Ja.
Hätte sein können, dass du flüchtest in Richtung Mittelmeer oder was weiß ich.
Nein, aber, okay, Ignaz heißt der Sturm. Ist der gerade, kann das sein, dass der jetzt gerade irgendwo über Deutschland hinwegfegt? Weil,
ja, er ist schon über Deutschland hinweggefegt.
Ach so, weil mir hat zuerst meine Freundin gesagt, dass von ihr die Freundin die Bahnverbindungen alle komplett.
Ja, sind alle weg. In Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen.
Genau, Nordrhein-Westfalen.
Komplett eingestellt.
Köln-Bonn.
Ja, das kommt jetzt auch nach Österreich, von allem, was man so hört. Wobei, da würde ich ja auch vorsichtig sein. Mir hat vor, ich weiß nicht, wann es war, vor 3 Tagen oder am Sonntag, ich weiß nicht, hat jemand zu mir gesagt, es wird ja nochmal so schön diese Woche. Es wird
aber
bis zu 30 Grad gerechnet
heute
in Wien.
Schön,
und dann
kratzt.
Ja, aber warm war es dann nicht. Der Föhn hat halt nicht ganz runtergezogen, das war das Problem.
Du, in Föhn habe ich immer bei mir im Bad und
und auf dem Kopf.
Na, aber ganz ehrlich, wenn hier der Ignaz kommt, hoffentlich blast es mir nicht dann auf dem Weg am Samstag in die Uni das Toupet weg.
Na stimmt, das können wir auch gleich mal erzählen im Voraus. Wir haben diese Woche am Samstag Uni. Wir haben ein Seminar am Samstag.
Das erste Mal jungfräulich ein Wochenende auf der Uni. Eigentlich fast beides jungfräulich.
Du bist aber jedes Mal jungfräulich in der Uni, oder?
Also, bitte.
So selten wie du da warst.
Also.
So selten wie du mit vorbereitet praktisch zum Seminar oder zu den Vorlesungen
Ich wollte dich schon ermahnen. Ich wollte schon sagen, bitte solche privaten Einblicke, haben wir gesagt, verraten wir nicht über den anderen, sonst hätte ich jetzt auspackt. Hätte ich mal in die.
Wir müssen dazu sagen, wir haben extra den Anfang nochmal wiederholt, weil Manu verraten hat, wo er wohnt. Und
boah,
dann habe ich gedacht, das wird doch zu privat.
Die paar Leute, die uns, eigentlich ist eh wurscht, weil die paar Leute, die uns zuhören, die kennen mich eh.
Die wissen. Und mich kennt niemand.
Hä?
Absolut niemand. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt.
Ja, dich kennt niemand, aber. Was sollen sie, was glaubst du, was machen? Eine Demo vor deiner Haustür oder Hausdurchsuchung oder was?
Nee, kennst du das von diesen Meisterfeiern, wenn zum Beispiel Bayern München Meister wird?
Also
dann,
ja,
wo die haben die doch immer so eine Feier auf dem Balkon und so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor, wenn die ganzen begeisterten
Hörer bei
mir in der
Straße. Ja, nur ohne Balkon, weil du halt keinen hast, aber.
Ja, aber ich habe hier direkt ein Geländer. Ich habe ja so eine große Fensterfront.
Ja, du hast einen französischen
Geländer,
Balkon.
Das
nennt man französischer Balkon.
Wieso heißt das Französisch?
Das weiß ich auch nicht, aber es heißt wirklich französischer Balkon. Bis zur nächsten Folge kannst du ja mal googeln und sagst dann uns.
Nee, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Franzosen sind ja dafür bekannt, weiße Fahnen zu schwingen.
Okay.
Ja. Ich glaube, das konnte man am Balkon besser anbringen. Du weißt, für was die weiße Fahne steht?
Ja, das steht fürs Aufgeben.
Ja, das ist eigentlich ein alter und sehr schlechter Witz.
Was?
Aber ja, dass die Deutschen über die Franzosen sagen, die Lieblingsfahne ist weiß. Ist wahrscheinlich historisch auch nicht mehr komplett korrekt, aber wir sind ja der Podcast der Grenzüberschreitung, da können wir sowas Schlechtes schon mal bringen, oder?
Und das erzählst du jetzt an Österreicher, oder?
Naja, ihr Österreicher dürft aus historischer Sicht eh eigentlich gar nichts mehr sagen, ne?
Weißt,
es war ja ein Österreicher, wir wollen es nur an dieser Stelle nochmal festhalten.
Ja, und wer hat den groß gemacht? Wir haben den schon mal vertrieben gehabt, da, weg.
Ja, wir haben ja, das ist eine ganz gute Überleitung, wir haben ja, glaube ich, in dem Podcast hier schon mal gesagt, dass das Glück der Österreicher und das Pech der Deutschen ist, dass alle auf der Welt denken, Adolf Hitler war Deutscher und Beethoven war Österreicher.
Ja, das kann ruhig so bleiben, sage ich nur.
Die Schlagzeile der Woche.
Ja, und, aber weißt du, warum das ein guter Übergang ist? Hast du was gelesen in den letzten Woche, kann man jetzt nicht mehr sagen, aber in den letzten beiden Wochen in Bezug auf Ludwig van Beethoven?
Nein, sag mal.
Zum einen wurde seine Sinfonie, ich weiß, die 14., glaube ich, wurde vollendet jetzt von einem Computerprogramm, von einer KI-Software. Das soll ganz interessant sein. Auf jeden Fall ist ja krass, dass die KI das kann oder dass die den dann so imitiert, aber das meine ich gar nicht. Und zwar, es geht um was anderes in Bezug auf Ludwig van Beethoven. Sagt dir der Name Roberto Blanco was?
Natürlich.
So, einer der großen deutschen Schlagersänger, kann man
Ja,
vielleicht sagen.
aus der.
Bekanntestes Lied, fällt dir eins ein?
Ein bisschen Spaß muss sein.
Sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Ja, genau
Ja,
der
genau.
ist.
So, auf jeden Fall, er ist ja dunkelhäutig und er hat sich jetzt, und damit sind wir ja sozusagen am Ort des Geschehens, er hat sich an den Wiener Bürgermeister gewandt.
Okay.
An Ludwig. Michael heißt er, ne?
Ja,
Michael Ludwig.
der Michi Ludwig, ja.
Der Michi Ludwig mit seinem Schnitzelgesicht, wie man hier sagt, gell?
Bitte.
Na, geh bitte. So ist es halt, oder?
Ja, du,
Ich gehe, also
ein
ich glaube, das
adretter hübscher Mann, finde ich.
Ja, es ist doch aus einem Wiener Mund auch ein Kompliment. Ich bin
Ja,
halt
du.
natürlich kein Wiener Mund, aber es war
Jeder
jetzt eher ein positives
liebt
Attribut, ja.
Schnitzel, ja.
Ja, also es war positiv gemeint auf alle Fälle. Auf alle Fälle hat er sich an ihn gewandt und fordert die Exhumierung von Ludwig van Beethoven. Weil, kennst du das Gerücht, das über Ludwig van Beethoven umgeht?
Nein.
Ludwig van Beethoven soll gerüchteweise selbst dunkelhäutig gewesen sein.
Wie kommt's zu dieser Conclusion oder zu diesem
Nein,
Conspiracy
das ist schon
Theory?
länger von historischen Quellen ein Gerücht, das davon ausgeht.
Ja, wenn es
Und
da
jetzt hat sich
aufmachen.
eben, was?
Wenn es da aufmachen und dann die vertrockneten Rosinen da, die
Nein, das kannst du
vertrockneten.
ja, ich würde sagen, das kannst du aus den Genen.
Also, okay. Ja.
Ja. Auf jeden Fall hat er sich jetzt, und ich zitiere einfach mal, an den Bürgermeister, an Herrn Ludwig, augenzwinkernd gewandt und ihn herausgefordert mit dem Satz: Ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat als ihn, Herr Bürgermeister.
Ja, jetzt, wo der so lange schon da unten liegt, ist es sicher braun geworden oder schwarz. Also dann wieder
Nee, ich
sicher.
glaube, das kann man genetisch bestimmen.
Okay.
Ja. Nee, aber wie kommt es dann eigentlich zustande? Es muss ja dann irgendwie so gewesen sein, würde ich sagen, dass der Vater damals, muss man sagen, gab es ja leider auch noch in Europa Sklavinnen, ne, dass da irgendwas, oder? Sonst kann ich mir das kaum erklären,
Ist
wie das sonst
irgendwas,
zustande. Oder
ja.
Gendefekt, ich weiß nicht, kann sowas durch. Das ist natürlich jetzt blöd, in dem Sinne von defekt zu reden, ne? Aber ich weiß nicht, ob das sein kann, dass es da eine genetische Mutation gibt, dass dann auch
Eine
Leute mit.
genetische Besonderheit. Kann man das
Was
sagen?
ich ja mal,
Was?
und jetzt
Passt
bringe ich
die,
schon wieder was
jetzt muss ich mal
Privates
kurz, jetzt
rein.
muss ich hier kurz rein, grätschen.
Ja, ich kriege auch gleich nochmal zurück, also fang an.
Ja, weil du da gerade mit deinem Mikrofon so herumfuchtelst vor der Kamera, passt du da mit deinen Würstelfingern eh auf, dass du nicht auf den
Ich habe
Mute-Knopf drückst?
doch wohl die dünnsten Finger, die es
Ja,
überhaupt gibt.
stimmt. Lange, ja. Auf alle Fälle wollte ich fragen, ob du da eh nicht aufs Mute-Knöpfchen drückst. Weil letztes Mal beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass du zweimal gemutet hast, ist mir gerade eingefallen.
Was?
Ja, ist mir jetzt gerade eingefallen, aber
Naja,
das.
okay, nee, auf jeden Fall nicht.
Ja,
War
passt.
die Grätsche jetzt zu Ende?
Ja, die Grätsche war zu Ende.
Besonders blutig war sie ja nicht. Auf jeden Fall, jetzt grätsche ich zurück. Und zwar, hast du manchmal in deiner Kindheit, will ich nicht sagen, deine Jugend so Trash-TV gesehen?
Manchmal. Ja, naja, immer, ich
Mir
weiß ja
fällt
nicht.
da,
Ja, du in der.
mir fällt da nämlich eine Geschichte
Ja,
ein.
sag jetzt,
Da
ja.
hat ein Pärchen zusammen ein Kind bekommen und
Ja.
sie waren beide weiß.
Ja.
So, das Kind, das sie bekommen haben, war schwarz.
Ja.
Dann hat der Mann die Frau verlassen, weil er gedacht hat, sie hätte eine Affäre gehabt und sie war völlig aufgelöst und hat so gesagt, hä, nein, habe ich nicht, war ich nicht. Und die Eltern von beiden Partien haben sich dann natürlich auch zerstritten, sozusagen Oma und Opas von beiden Seiten. Und dann irgendwann im Laufe dieser Geschichte ist rausgekommen, weil die Mutter hat dann natürlich einen DNA-Test veranlasst und dann ist rausgekommen, ja, er ist aber der Vater. So, und dann war so, hä, wieso kann der jetzt der Vater sein? Auf jeden Fall ist dann rausgekommen, dass die Oma dazu hatte eine Affäre mit einem US-Soldaten, der in Deutschland stationiert war. Und es ist anscheinend möglich, dass praktisch auch dieses eigentlich ja sehr phänotypische und, wie nennt man das biologisch, nicht rezessive, sondern dominante
Ja.
Merkmal in dem Gen eine Generation überspringt und erst dann zum Tragen kommt.
Aber das ist oft,
Das.
ja, das ist oft, dass manchmal eine
Ja,
Generation
aber bei.
übersprungen.
Ja, das schon, aber bei der Hauptfarbe
Ja, das ist,
kommt es
ja.
eher selten vor, muss
Ja,
man
ja.
sagen, ja. Nee, es tut ja natürlich jetzt auch gar nichts zur Sache, auch nicht bei Beethoven. Mir ist es gerade nur eingefallen. So, aber da wir jetzt Beethoven und Roberto Blanco schon abgehakt haben, könnte man sagen, unsere Schlagzeile der Woche, oder?
Ja, da haben wir jetzt aber mit Blanco haben wir jetzt eigentlich in Knalle schon rausgeschossen.
Na, jetzt wart mal ab. Wir haben doch eine Perle des Journalismus noch,
Ja,
Manu.
dann was hier jetzt? Schlagzeile, Bärle.
Na, Schlagzeile hatten wir gerade eben, jetzt machen wir die Perle des Journalismus. Und zwar aus der Fulda Zeitung, Manu. Kennst du Fulda?
Ja, Fulda kenne ich. Ist das irgendwo, ist das nicht bei Frankfurt?
Ja, in Hessen, sehr
Ah,
gut.
schau, bist
Gut,
ja, du
gut.
in
Ich bin ja bei
Geografie?
österreichischer Geografie
In
total
Geografie
schlecht.
bin ich in der Eins immer gewesen. Na, was?
Okay, ich lese dir jetzt was aus der Fulda Zeitung vor. Und zwar war das ein, manchmal kommen ja in so Zeitungen so Jubiläumsartikel über Leute raus, die besonders lang verheiratet sind, die, ich weiß nicht, seit 20 Jahren als getrennte siamesische Zwillinge leben, sowas halt, ne?
Ja.
Auf jeden Fall lese ich dir was vor aus der Fuldaer Zeitung. Charlotte 98 und Ludwig 105, also Charlotte und Ludwig Piller, so ist der Nachname, sind seit 81 Jahren verheiratet. An der Stelle erstmal ein Kompliment, ne?
Da
Krasse Leistung.
kann man
Muss
ruhig
man
mal
erstmal so
klatschen,
alt
ja.
werden. Kann man mal klatschen. Wenn es jetzt nicht
Das.
tontechnisch steuern würde, würden wir auch klatschen. So, und jetzt weiter. Auf die Frage der Zeitung, welches die schönste Zeit in 81 Jahren Ehe war, antwortete Ludwig, und jetzt Manu, halte ich fest, die 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ja, ehrlich währt
Das,
am längsten.
na,
Dazu fällt mir, dazu fällt mir ein Spruch ein. Ich weiß gar nicht, wer den mal gesagt hat. Ich glaube, es war irgendjemand Bekanntes, ein Politiker, glaube ich, der hat mal gesagt, auf die Frage, haben Sie in Ihrer 60-jährigen oder 60 Jahre andauernden Ehe je an Scheidung gedacht? Dann hat er geantwortet, nee, an Scheidung habe ich nie gedacht, aber des Öfteren an Mord. Legendär
aber
in der Hinsicht ist
ja,
übrigens auch, ja,
nein,
erzähl, erzähl.
sag.
Winston Churchill, ich muss ja sagen, den bewundere ich für seine Schlagfertigkeit und so. Also da ist ja, glaube ich, Winston Churchill generell unerreicht. Und da ist die Story kolportiert und überliefert, dass er mal auf einem, wie es in England, Großbritannien so ist, bei einer Tea Time zu Gast war, in so einem Tee, also als Teesalon
Teehaus,
bei
ja.
irgendwelchen Reichen oder so. Und dann stand er da auch am Buffet und hat sich was geholt. Und dann hat die Frau, und ich glaube, es war sogar die Gastgeberin der Tea Time, hat irgendwas gesagt, und er hat halt eine anzügliche Bemerkung, nee, anzüglich nicht, aber irgendeine dumme Bemerkung gemacht, worüber sie sich aufgeregt hat. Das ist, glaube ich, nicht genau überliefert. Auf jeden Fall sagt die Frau daraufhin zu ihm, weil sie gerade den Tee eingeschenkt hatten, Herr Churchill, wenn ich Ihre Frau wäre, ich würde den Tee vergiften, den ich Ihnen gerade eingeschenkt habe. Was glaubst du, Churchill darauf geantwortet? Er hat gesagt, Frau so und so, und wenn ich Ihr Mann wäre, ich würde ihn auch trinken.
Ja.
Das ist so ein klassischer Churchill-Moment gewesen.
Und ich kann mich erinnern an, das ist auch schon so, weil wir jetzt in der Beziehung, in der emotionalen Beziehung von Ehepaaren sich befinden. Aber ganz ehrlich, erstmal, der Hund, wenn der 105 Jahre ist, dann hat der auch wirklich nichts mehr, der hat sein Leben gelebt. Da kann man dann schon ehrlich von der Seele reden. Und zweitens, da hat so ein Interview gegeben. Im ORF Frühstücksmagazin, Morgenmagazin, und da ging es um einen Wolf. Und da ist so eine, es ist auch so Mitte 60, Anfang 70, so ein Ehepaar, also auch schon länger verheiratet. Und dann fragen sie, ja, der Wolf geht um, fragen sie die Frau, der Wolf geht um, haben Sie Angst? Und sie so, na, 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 ich hab keine Angst, ich hab keine Angst vom Wolf. Ich glaube eher, dass der Angst vor mir hat. Und dann gehen sie zum Mann rüber und der Mann sagt, jo, ich glaube auch, dass der eher Angst vor dir hat.
Der Woche. Apropos Wolf, Manu, ich habe gehört, der Wolf geht jetzt auch auf TikTok um. Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, das Einzige, was noch ist, dass ich mal einen Wolf gelaufen bin. Aber weißt du, was das heißt?
Nein, aber ich meinte doch, der Wolf ist
Ja,
auf
ich
TikTok
weiß eh,
jetzt.
ich
Ja.
weiß schon, aber ich wollte noch was anderes
Ja,
dazu sagen, aber.
ja. Habt schon mitgegessen? Ja, ja, ja.
Auf alle
Hast
Fälle.
du verstanden? Ja,
Ja, ich
ja.
habe verstanden, aber weißt du, was heißt sich an Wolf rennen? Nein,
Nee.
kennst nicht? Ich bin mal heute an Wolf gelaufen.
Ja, das ist anstrengend war, oder?
Nein. Kennst du dieses Gefühl, wenn du schwitzt in der Unterhose?
Ich weiß gerade nicht, ob dieser Podcast hier in Bereiche abgleitet, mit denen ich nichts zu tun haben will, aber
Nein,
führ
das ist,
weiter aus.
es kann jeder relaten wahrscheinlich dazu. Es ist ja jeglich, wenn du
Ich
schwitzt,
trage ja nie Unterhosen, weißt du,
also
deswegen, ich
ja,
kann dir
außer
das.
du halt, also
Ich
jeder.
trage also falls jetzt doch mal Leute wissen wollen, wer ich bin, falls sie hier durch die Straßen läuft oder generell mich mal irgendwo sieht. Ich bin der, der immer Togen trägt. Togen, kennst du
ja.
Das Wort? Ist der Plural von Toga.
Toga.
Es ja. ist ein weites Leinentuch, 7 Meter lang, das du dir so um den Körper wickelst. Und ich sag mal, Beinfreiheit. Und es spielt in einer Liga mit dem Schottenrock. Nur um das kurz anzudeuten. Führ weiter aus.
Ja, und zum Wolf, an einen Wolf laufen ist, wenn du schwitzt und dann den ganzen Tag sich zwischen deinen Hintern, weißt du, es so reibt und dann sich so ein, du weißt, was ich meine, und dann halt so ein juckendes Brennen entsteht. Das ist, boah, heute habe ich mal wieder am Wolf gelaufen.
Aber ich muss ja sagen, die Themen, die du hier einführst, sind unappetitlicher als das schale Bier, das hier bei mir seit gestern ja, offen im Kühlschrank steht.
Ganz ehrlich, das ist,
das ich gerade getrunken
habe. Das ist aber mein Bildungsauftrag. Weil
wenn das dein Bildungsauftrag ist, sieht man, welchen Anspruch und welche Vorstellung du von dem Wort Bildung hast.
Ne? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe 13 Jahre plus das Bildungssystem in Österreich genossen.
Und revolutioniert, kann man vielleicht sagen.
Ich bin hier gerade am Revolutionieren. Nein, auf alle Fälle.
Man muss ja sagen, an der Stelle kurz für alle Zuhörer, Einbildung ist auch eine Bildung.
Ja, aber die bildet. Auf alle Fälle wollte ich jetzt sagen, wenn du mich nicht zum 10. Mal unterbrichst, damit ich mit meinen Perversitäten fortführen kann, dass ich ja immer Anfragen bekomme und Nachrichten von unseren Hörern. Das geht ja alles über mich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich finden sie mich sympathischer. Auf alle Fälle kommen die ganzen Social-Media-Anfragen zu mir und die sagen, der Vincent wirkt zu steif. Da brauchen wir mehr Pep rein. Nein, Spaß beiseite. Wo waren wir?
Ich glaube, wir sind draufgekommen wegen ein Wolf auf TikTok.
Naja, genau.
Willst du kurz ausführen, was ich meine?
Ja, was du meinst. Die Zip, seinem Bild, gibt es jetzt auch auf TikTok. Und dazu hat es ein Werbevideo, so ein Einspieler gegeben, wo der Wolf sich keinen Wolf rennt, sondern Wolf mit zwei jungen
sich
Moderatoren.
Wolf tanzt.
Ja, genau. Vielleicht hat er auch geschwitzt und sich ein Wolf getanzt.
Kurz zur Einordnung, also für alle, die das Video nicht gesehen haben, wir verlinken es direkt unter der Folgenbeschreibung in den Shownotes. Ihr könnt kurz auf Pause drücken, euch anklicken und dann uns weiter zuhören. Auf jeden Fall
der
Armin Wolf, sowas wie der Klaus Kleber Österreichs, könnte man vielleicht sagen. Also
ja.
Die österreichische Ausgabe des Heute-Journals und er ist so der Anchorman. Also
ja.
Der Journalist in Österreich, kann man, glaube ich, einfach sagen. Das ist vielleicht der Unterschied zu Klaus Kleber.
Und
aber er ist wirklich schon Interviews mit Putin gemacht und alles. Er ist die Stimme des unabhängigen Journalismus in Österreich.
Ja, und jetzt kommt er auf TikTok nach seinem letzten Film, wo er ja mit Kurz zusammengespielt hat, den Film Der mit dem Wolf tanzt. wo der Kurz da ein bisschen mit dem Wolf getanzt hat und immer eigentlich schlecht ausgegangen ist. Ist er jetzt auf TikTok? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Es mir auch ging. Also
eine
ich bin ja nicht auf TikTok, aber das
ja,
ist
auch nicht.
Bewegung, die er macht,
ist
das ist so
eine
wie
aufgezwungene,
alle,
eine gezwungene Verjüngungskur für ORF.
Ja, also es ist so, diese Tanzanlage, die er macht, ich glaube, das ist typisch, wie das, was auf TikTok so abgeht. Ich bin da nicht unterwegs, aber so würde ich das jetzt mal vermuten, falls wir Hörer haben, die uns da weiterhelfen können. Antworten sind gern gesehen. Auf jeden Fall macht er halt diese komischen Dance-Moves damit. Der steht so ganz normal an seinem Pult und dann kommt dieses Rumgeklatsche und so. Auf der einen Seite habe ich irgendwie, mein erster Impuls war eigentlich cool, dass er es macht, ja, dass sie auch versuchen, neue Zuschauer zu kriegen, in andere Milieus vorzudringen und jüngere Leute generell für Nachrichten, für Politik, für gesellschaftliches Geschehen zu interessieren. Das fand ich erstmal cool. Und je länger ich es mir angeguckt habe, das ist so ein bisschen Fremdscham, ist schon bei mir mit reingekommen, muss ich sagen. Also ein bisschen unangenehm war es mir schon zuzuschauen, weil es passt ja eigentlich null zu diesem Bild, das du von Armin Wolf hast. Und sein Alter, seine Rolle, die er hat, ja, die er wahrnimmt als seriöser Mann, der sein Handwerk versteht, ja, der kritisch ist.
Aber er wird ja nicht selber diese TikTok-Nachrichten ausführen.
Nein, natürlich nicht, aber ich fand, es ist unfair, sowas peinlich zu nennen, aber ich fand es schon ein bisschen peinlich.
Unpassend,
sagen, ja?
Unpassend
ja.
Vielleicht, nicht peinlich.
Ja,
aber
ja, ich weiß nicht, es hat ja. Unpassend würde ich auch nicht sagen, aber es hat nicht zu ihm gepasst.
Ja, das ist ja unpassend, so. Oder?
Na, okay, jetzt können wir natürlich das Ding aufmachen. Was ist der Unterschied zwischen unpassend und es hat nicht zu ihm gepasst? Unpassend würde ich eher
zu
die Situation unangemessen beschreiben. Also ja, unpassend ist für mich eher ein Attributiv.
Ja, aber unpassend sage ich, wenn das Kleidungsstück zum Beispiel zu groß oder zu klein ist auch.
Nee, dann sage ich, das passt nicht.
Okay.
Unpassend ist für mich was ich zu einer Situation sage, wenn ich unpassendes Verhalten oder sowas.
Ja, okay. Ja, schön. So. Ja.
Ich finde, das hat einfach nicht zu seinem Charakter. Es war einfach komisch, fand ich. Es ist lustig gewesen, aber irgendwie, wenn du so denkst, wie der den Putin da interviewt hat im Kreml und ihm die richtig auf den
Zahn gefüllt hat.
Ja, genau. Und dann sind es zwei komplett andere Welten. Ich fand's cool, aber ein bisschen peinlich fand ich's schon. Ja, aber trotzdem
ich dachte mir, er fängt jetzt jeden Moment zum Blenken an.
Ich glaube, es gibt sogar
einen Deswegen sage ich es. Ob er wieder hier seine Blank-Skills rausholt und hinten sich einfach flach niederlegt. Aber mich hat's dann niedergelegt, wie ich das Video gesehen habe. Aber ja. Wolf auf TikTok, jetzt nicht ja, die also große Aufregung,
cool.
Ja, was Neues, aber.
Ja, ich fand's cool, aber dann habe ich irgendwie, je länger es gedauert hat, desto mehr habe ich.
Aber ich glaube, wir sind einfach schon viel zu alt dafür.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber apropos rot gesehen, die Ampel, Manu, die Ampel. Du hast bestimmt auch mitgekriegt, letzten Freitag, leider kurz nachdem wir schon aufgenommen hatten, wurde es verkündet, ja, jawohl, es gibt Koalitionsverhandlungen.
Die Was Ampel sagst du?
Soll kommen.
Ja.
Ja, ich muss sagen.
Bist du noch, wie hat sich's gedreht von den letzten zwei Wochen? Vor zwei Wochen hast du noch gesagt, hier, Laschet geht, dann FDP.
Ja, wieder. Laschet geht ja auch.
Ja, Laschet geht dabei, bin ich ja eh, aber ich lass mich fortführen. Laschet geht, Södern übernimmt, dann schaut's ein bisschen besser aus. FDP, wie schauen FDP, Grüne, Habeck, Söder als starken Mann. Wie schauen wir jetzt aus? Glaubst du, während die Koalitionsverhandlungen gehen sie durch oder gibt's?
Ja, auf jeden Fall gehen die durch.
Ja, dann habe ich ja recht.
Ich schon schmunzeln, ja. Ja, das könntest du natürlich jetzt sagen, die Geschichte ist auf deiner Seite, aber Manu, wenn du genau zuhören würdest in diesem Podcast, hättest du verstanden, dass ich gesagt habe, die Chancen für Jamaika waren nie höher, ja. Aber ich habe nie gesagt, dass jetzt Jamaika kommt.
Nein, aber ich habe das ja nie, du hast immer schon, du warst, sagen wir, falscher.
Na, würde ich nicht sagen. Ich habe, glaube ich, einfach, ich bin einer der wenigen und da klopfe ich mir jetzt mal selbst auf die Schultern, die, glaube ich, erkannt haben, was Markus Söder wirklich vorhatte.
Und das wäre? Bitte teile dein Wissen mit uns.
Naja, er hat halt selbst nach der Bundestagswahl noch versucht, den Laschet rauszuekeln und selbst Jamaika zu machen. Und jetzt hat er natürlich die bisschen komfortable Situation, dass er in den nächsten zwei Jahren bis zur bayerischen Landtagswahl voll auf Opposition fahren kann gegen eine Ampel.
Ja.
Da bietet sich natürlich auch für eine konservative Partei, die Union ja auch den Anspruch hat zu sein, genug Raum, ne,
ja,
um da politisch dagegen zu agitieren zu können.
Söder soll ihn auf Strauß machen.
Ja, Söder ist halt ein Fähnchen im Wind, ja. Söder. Aber ich glaube, ja, nee, auf jeden Fall glaube ich jetzt, dass die Ampel kommt. Wird natürlich ganz spannend. Ich finde ja, wir können es ja vielleicht so machen, wenn wir über österreichische Themen reden, bist du eher neutral und
Was, eigentlich bist du neutral, wenn wir über...
Ja. Und so meinte ich's. Und andersrum halt, ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Papier, ja. Also, ich finde, da ist viel Gutes dabei.
Ja.
Ich glaube, es könnte wirklich so ein bisschen ein Aufbruch werden. Ich finde jetzt mal so rein objektiv, da kannst du mir natürlich helfen, als jemand, der da nicht emotional wirklich eingespannt ist, finde ich, dass die FDP relativ viel durchsetzen konnte. Also dafür, dass sie die kleinste Partei ist, finde ich,
haben sie echt... Ja, aber das Zyklen an der Waage, ne?
Ja, aber das ist natürlich auch das, was ich mal gesagt habe. Die Partei, die nicht natürlich in diese Zweierkonstellation reinpasst, also die Grünen bei Jamaika oder die FDP bei der Ampel, denen wird man viel zugestehen müssen, weil für die der Weg am weitesten ist in eine solche Koalition.
Ja, ja, ja.
Deswegen, das ist natürlich dann zu erklären. Aber ich fand es schon, also die FDP hat gut verhandelt.
Kannst du dich identifizieren mit Scholz als Kanzler?
Ja,
glaubst du, wird ein guter Kanzler sein? Glaubst du, wird sich in der Hinsicht was zu verändern von der Art her, wie Kanzler gelebt wird im Gegensatz zu Angela Merkel?
Ja, ich glaube nicht sonderlich. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass ich glaube, dass er hatte ja auch einige Skandale, dass es irgendwie so im Wahlkampf geblieben ist, dass komischerweise bei ihm nichts hängen geblieben ist. Ja, aber ich glaube, er ist ein grundsolider Politiker, ja, hat er ja auch oft gezeigt und da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen und das sagt ja auch niemand, ja.
Also Scholz wird kein Schröder als Kanzler.
Naja, würdest du jetzt Schröder als schlechten Kanzler sehen?
Nein, überhaupt nicht, aber einen, wie soll ich das sagen, einen polarisierenden,
hau drauf.
Polarisierenden, ja, okay, nee, Kanzler.
Das ist nicht der Typ Scholz. Ich habe mich ja eh schon mal hier drüber aufgeregt, dass ich finde, dass Scholz einer der Politiker ist, was mich wahnsinnig stört, die es schaffen und fast durchgehend schaffen, auf Fragen einfach nicht zu antworten, irgendwas zu sagen.
Ja, das sind wir bei Kurz.
Ja, also das finde ich extrem schlimm bei Scholz. Ja, das wird er natürlich als Kanzler genauso weitermachen. Aber finde ich gar nicht gut. Aber ansonsten, respektabler Politiker, kann man doch gar nichts sagen. Sollen wir jetzt noch was zu Österreich sagen, Manu? Ich denke, die Ampelkoalitionsverhandlungen werden wir einfach weiter begleiten.
Ja, was sagst du noch irgendwas Spezielles zu den Grünen in dieser Konstellation?
Nee, also dass sie das Tempolimit nicht gekriegt haben.
Was macht ja Baerbock?
Ja, also Baerbock wird hinter Habeck zurückstehen.
Ja, macht sie Zweitspitze oder nimmt sie ein Ministeramt an, glaubst
du? Ja, nee, die nehmen beide ein Ministeramt. Das lassen die sich jetzt nicht nehmen. Ist natürlich spannend, was sie kriegen. Ich glaube, die FDP kann gar nichts anderes machen, als das Finanzministerium für sich zu beanspruchen, weil damit sind sie ja im Wahlkampf rumgelaufen. Damit hat der Lindner ja Wahlkampf gemacht. Mhm. So, und es wäre natürlich komisch, wenn sie es da nicht bekämen. Und auf der anderen Seite müssen die Grünen irgendein Klimaschutzministerium kriegen, ne? Und da, ich würde mal sagen, man kann sowas machen wie ein Wirtschafts- und Klimaministerium, das dann der Habeck bekommt. Dann wäre Finanzministerium starker.
Wer wird Vizekanzler? Also, Lindner oder Habeck? Nee,
beide. Es kann ja zwei geben.
Ja.
Ja, also ich glaube, das wird natürlich einen Clinch geben, weil die Grünen hätten auch gerne den Finanzminister gestellt. Aber ich glaube, das wird nicht durchzusetzen sein. Da wird die FDP auf Mann und Maus sagen, entweder das kriegen wir oder ciao, Ceausescu, weil müssen sie ja machen. Wenn du in der Wahl so sagst, ich werde Finanzminister und dafür werde ich gewählt, dann ich glaube auch, dass die Mehrheit der Deutschen Lindner als Finanzminister ganz gut
Clinton,
ja.
Das Thema dieser Woche.
So.
Ja, Österreichische. Aber
Österreich, ich nerv dich ja schon seit 3 Wochen, können wir sagen.
Mit
dieser ökosozialen Steuerreform, ne?
Ja.
Erinnerst du dich?
Was möchtest du darüber erzählen? Ja. Wie willst du uns damit beglücken?
Ich habe dich ja damit genervt und nervt dich immer noch, weil ich glaube, dass es eine Blaupause eben sein kann für die Ampel in Deutschland. Ja.
Okay.
Ich glaube, es ist eine ganz gute Vorlage, so von der Idee her. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, das Thema ist ja eigentlich viel zu klein für die Folge heute. Und deswegen lass uns vielleicht mal ein bisschen größer einsteigen und einen Tick grundsätzlicher, bevor wir eben sagen, ja, das ist die Blaupause für Deutschland.
Raus aus dem Politikbereich.
Die Idee ist ja aber grundsätzlich gut sozusagen, ne? Deswegen, ja. Auf jeden Fall habe ich dir einen kleinen Funfact mitgebracht als Einstieg praktisch in das Thema heute, in unser großes Thema.
Hast du zur Steuerreform, hast du da keine Blaupause, aber hast du da so ein, soll ich sagen, Keypoints oder so, wo du sagst, diese Punkte, die du zusammenfassen würdest, was ausmachen?
Ja, ich würde es halt mal ganz allgemein im Verständnis erklären wollen, ja. Also die Idee dahinter ist ja, dass klimaschädliches Verhalten wird immer teurer. So, also da setzt du praktisch dieses marktwirtschaftliche Instrument, dass es sich mehr lohnt, klimafreundlich zu handeln, zu reisen etc., als klimaschädlich. So, verbunden ist es natürlich mit einer Steuerreform, die insofern Sinn macht, dass diejenigen, die in den nächsten Jahren noch nicht auf irgendwelche neuen Autos umsteigen können etc. oder aufs Heizen, dass die in der nächsten Zeit durch die Steuer so stark entlastet werden, dass es noch gar nicht auffällt für die so groß. Ja, also, dass der Weg klar ist, da geht's hin, aber in den nächsten Jahren, sie haben jetzt noch Zeit, sich umzustellen.
Ja.
Sie werden mit der Steuer so stark entlastet, dass im Moment eigentlich noch jeder davon profitiert. Ja, und auch Pendler im ländlichen Raum, wo es gar keine Alternative zum Auto gibt, da einen Ausgleich haben. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du dich jetzt schon, wie zum Beispiel hier in der Stadt, besonders klimafreundlich bewegst, viel Öffis fährst und so weiter, profitierst du jetzt schon überproportional mehr davon, ja? Also du hast schon jetzt was davon, wenn du dich besonders klimafreundlich gibst, so. Und dieses Bonussystem, das du hast, das ist ja im Moment noch kein Malussystem, sondern es ist ja im Grunde genommen ein grundpositives System, weil es ja sehr stark auf Belohnung abzielt. und auf Entlastung. Und dieser Mix ist, glaube ich, gut dafür da, um die Menschen mitzunehmen. Und das wirst du ja auch müssen. Da spreche ich, glaube ich, gleich auch noch ein paar Punkte an, wo man sieht, dass das schwierig wird. Aber ich glaube, die Grundidee dahinter ist gut und die wird in Deutschland, glaube ich, auch so kommen.
Ja.
So, soll ich jetzt kurz den Funfact nehmen, den ich dir mitgebracht habe? Und zwar sagt dir Heidel Zement was?
Heidel Zement.
Ist die Abkürzung für Heidelberg Zement. Das ist ein Unternehmen aus meiner Heimat, aus Baden-Württemberg in Deutschland, Heidelberg, klar. Das ist einer der weltweit größten Zementhersteller.
Mhm.
So, Zement ist für 7-8% des CO2-Ausstoßes auf der ganzen Welt verantwortlich, also die Zementproduktion. So, das ist aber noch gar nicht der Fun Fact, Mann. Und der Fun Fact ist, dass diese Firma Heidel Zement, Heidelberg Zement, so viel CO2 ausstößt wie ganz Österreich.
Ach du Scheiße, ja.
Ja, und da siehst du mal. Und das Problem ist jetzt aber, das dahinter steht, das ist eine physikalische bis chemische Grenze, weil wenn man Kalk verbrennt, und das muss man machen, damit Zement entsteht, wird automatisch CO2 frei. Das ist eine chemische Tatsache und im Gegensatz zur Stahlproduktion, wie es jetzt geschaffen wurde, mit dass Ingenieure es geschafft haben, das jetzt mit Wasserstoff herzustellen, geht es beim Zement einfach nicht anders. Ja? Beim Verbrennen von Kalk wird CO2 frei. Also dann stellt sich die Frage, wie sollen wir denn anders bauen? Weil es wird ja gebaut werden müssen.
Ja,
werden immer mehr Menschen so, wie sollen wir bauen? Also wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Und wenn wir es nicht gelöst kriegen auf technischem Wege, wenn wir keine Alternative finden, dann werden wir immer noch CO2 ausstoßen. Wir müssen ja dann aber, die einzige Alternative, die wir dann haben, ist ja CO2 rauszufiltern aus der Luft. Ne? Also, dass wir das CO2 vom Zement immer noch ausstoßen, aber so viel rausfiltern und speichern, dass wir praktisch am Ende auf Null kommen.
Ja.
Optimalerweise, ja, weil anders geht es ja auch gar nicht, um Paris zu erreichen, weil wenn wir bauen müssen, was bleibt uns anderes übrig? Das Problem ist aber, und da finde ich, sieht man auch, dass in Teilen dieser ganzen Diskussion der Weitblick fehlt. In Deutschland zum Beispiel ist CO2-Speicherung verboten. Also, was soll dann spätestens ab 2050 passieren? Sollen wir nicht mehr bauen oder was? Und das ist ja die einzige Hoffnung,
die Zementindustrie.
Ja, aber die gibt's noch nicht.
Ja, ja.
So, Beton, alles, CO2. Ich habe gesagt, 7-8% des ganzen CO2-Ausstoßes. Und man kann ja dann auch sagen, also die ganzen Zementunternehmen versuchen natürlich genau das, CO2 zu speichern und sozusagen klimaneutral zu werden. Aber selbst wenn das erlaubt ist, es führt natürlich dazu, dass das Bauen extrem teuer wird und viel teurer wird, ja. Und jetzt haben natürlich Familien schon Probleme, sich das leisten zu können.
Ich wollte gerade sagen, Eigenheim, bauen ist doch jetzt schon so teuer, dass sich viele Leute gar kein Haus mehr leisten können zu bauen.
Und es wird ja noch teurer werden. Also die Frage, und daher, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen, ist ja dann automatisch, ob dann noch ausreichend viele Menschen mitgehen, ja, beim Klimaschutz. Also das wird ja nötig sein. Du kannst ja keinen Klimaschutz gegen die Mehrheit der Menschen machen. Aber wenn so existenzielle Fragen teurer werden, und das alleine wäre gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn du keine Alternativen hast, die nicht teurer werden.
Ja.
So, das ist ja dann, weil so hast du dann kein Bonussystem mehr, sondern nur noch ein Malus-System. Ja. Ja. Und das ist ja ein Problem. Und das ist eben, wie ich schon gesagt habe, das Grundprinzip der ökosozialen Steuerreform hier in Österreich. Also klimaschädliches Verhalten wird teurer, klimafreundliches Verhalten wird über die Steuer belohnt. Und das ist im Grundprinzip eben dieses geeignete Instrument, das man auch für Deutschland heranziehen könnte. Wie ich jetzt aber schon ausgeführt habe, bei dieser ganzen Zementgeschichte sind wir jetzt an dem Punkt, an dem es unangenehm wird und man sich die Frage stellen muss, wie lange die Zustimmung zum Klimaschutz noch so hoch bleibt, wie sie ja Gott sei Dank im Moment ist. Und da würde ich noch gerne ein paar andere Punkte in die Diskussion jetzt einbringen. Und zwar, wie erlebst du das gerade, diese ganzen Diskussionen um Gaspreise, Benzinpreise und Energiepreise? Was glaubst du, wird da auf uns zukommen?
Meinst du jetzt die Stimmung generell unter den Menschen, wenn sie jetzt sehen, Inflation, Gaspreise,
Strom? Schau mal, also der Benzin in Deutschland steht, glaube ich, jetzt vor der 2-Euro-Marke.
Ja, aber das heißt doch, dass in Österreich nicht so lange dauern wird, dass auch bei uns 2 Euro kosten wird.
Ja.
Wahnsinn einfach, welcher Benzin, aber das ist ja welcher Sprit- oder Treibstofftourismus jetzt immer verstärkt wieder. Aber das ist ja wurscht.
Nee, aber da sieht man halt, weißt du, wie schnell die Menschen auch dabei sind. Man muss jetzt gut, man muss sagen, damit wird auch Politik gemacht. Ja. Putin zum Beispiel, par excellence, der da die Gaspreise hochtreibt und die Liefermengen kürzt. So, das ist natürlich was, wo man generell mal stärker darüber nachdenken sollte, energieautark zu sein, ja. Nee. Und nicht abhängig zu sein von so Schurken wie Russland zum Beispiel. Aber das zeigt ja auch, wie schnell es geht, dass Menschen nicht mehr überzeugt sind von dem Weg, den man für den Klimaschutz eingeschlagen hat. Und es ist natürlich genauso unehrlich, wenn, du darfst gleich ausreden, Entschuldigung, wenn Politiker jetzt sagen, das Benzin muss günstiger werden. Natürlich muss es das nicht, weil das Ziel ist ja, dass es andauernd teurer wird. Sonst kriegst du den Klimaschutz ja nicht hin, ja. Die Frage ist halt nur, wie machst du das und sind überhaupt Alternativen da, die dir das erlauben, eben nicht nur ein reines Malus-System zu
haben? Ich sehe das ja hier jetzt in dem Altbau hier, wo ich wohne, dass das jetzt noch, ich muss sagen, dieser Altbau gehört einer Gesellschaft. Das heißt, da steckt irgendwie, gehört, ich weiß nicht, wie viele Altbauwohnungen, also die kämpfen jetzt nicht ums Überleben, überhaupt jetzt, wo Altbauwohnungen wieder so beliebt sind und beliebt werden und noch beliebter als eh schon sind. Und wo wirklich alte Heizmethoden verwendet werden und Energieklasse F oder D, was jetzt desto eben noch mehr die Leute hier trifft, weil erstmal ist in der Altbauwohnung generell kälter und es braucht mehr zum Heizen. Jetzt geht das ja noch alles abzuwerfen auf die Anwohner oder Bewohner. Aber ich denke mal, solche Gesellschaften, das sind so Sachen klein, aber man muss halt, da müssen die auch zum Beispiel hier in der Verpflichtung sein, Fernwärme oder so Systeme einzubauen, dass die mit nachhaltiger ja. Energie versorgt werden. Sowas halt. Das kann jetzt nicht so ewig lange Preis rauf und rauf, dass die in der Verpflichtung sind mit dem, was die machen und als Gesellschaft arbeiten. Aber das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Das ist wahrscheinlich eh Geringding, aber solche Sachen. Warum wird das jetzt auf die Bewohner abgewälzt, so lange wie es halt noch geht? Weil spätestens, wenn er sehen würde, dass die Preise nicht mehr leistbar sind und nicht mehr nachkommt, was wahrscheinlich, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber irgendwen wird es immer finden.
Es wird nicht lang dauern, bis die Preise so stark
steigen. Nein, vom Preis nicht, aber bis halt, es wird immer irgendwen Leute geben, der was damit, aber
ja. Und du siehst halt, wie schnell aus Klimaschutz dann auch eine soziale Frage wird, ja. Das kann man ganz gut beobachten. Ich muss sagen, ich hier in der Wohnung, in der WG habe Glück, weil wir haben eigentlich fast gar keine Heizkosten. Auch im Winter nicht, weil unsere Wohnung so ein extrem, ich glaube, das ist das Warmwasserrohr, das ganze Haus durchfließt. Und wir haben gratis Fußboden, Bodenheizung und uns wird die Heizung geheizt, die Wohnung geheizt, ohne dass wir dafür was zahlen. Aber das mal nur beiseite gelassen. Auf jeden Fall fand ich es ganz spannend. Im Zuge dieser Energiekostendiskussion, Benzinpreise, Gaspreise etc. Welche Diskussion jetzt in Deutschland wieder aufgekommen ist, und zwar rund um die Atomkraft und die Kernenergie. Hast du da eine Umfrage mitbekommen, Manu? Zufälligerweise?
Wahrscheinlich, wenn du so fragst, ist die Umfrage, dass mehr für die Kernkraft sind?
Nee, es ist noch keine Mehrheit, aber dieser Umschwung in Deutschland ist deutlich, ja. Also das war eine ganz lange Zeit so nach Fukushima dann, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen gesagt hat, raus.
Also
raus,
ganz ehrlich, diese Gegnerschaft, die war doch immer so traditionell seit Tschernobyl, oder? Größer.
Ja, von den Grünen halt. Ja, aber es war eine lange Zeit, war das auch noch nicht so populär in der Breite. Auf jeden Fall ist es dann nach Fukushima so gekommen. Und jetzt ist mittlerweile so, dass knapp die Hälfte der Deutschen diesen früheren Ausstieg aus der Kernkraft, aus der Atomkraft für einen Fehler halten. Ja, und jetzt ein großer Teil dafür ist, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen und dafür die Kohlekraftwerke früher abzuschalten, was natürlich doppelten Vorteil hätte. Deine CO2-Bilanz wäre weitaus besser. Ja, du bist nicht mehr auf den dreckigen Kohlestrom angewiesen und du bist autark, nicht so abhängig von Gaskraftwerken, die du jetzt mit russischem Gas betreiben musst, was übrigens auch die Ampel jetzt will. Ja. Und es ist billig, ja. Also das sind praktisch dreifache Vorteile. Diese Diskussion kommt in Deutschland jetzt mit voller Wucht wieder auf. Und ich glaube, sobald die Union in der Opposition landet, wird sie genau das zu einem ihrer heißen Themen machen. Weil das natürlich ein Versprechen ist, das du abgeben kannst. Wir haben sauberen Strom und der ist billig. So, und das ist vor dem Hintergrund, dass wir ja so immens viel Strom brauchen werden, in Deutschland, auf der ganzen Welt, ein echtes Pfund in der politischen Diskussion, weil, wenn ich das nur kurz anführen darf, allein die deutsche Stahl- und Chemieindustrie braucht 2050 so viel Strom, so viel Energie wie ganz Deutschland heute. Ja. Und das ist natürlich brutal. Überleg dir mal, wir haben jetzt schon so viele Probleme auf erneuerbare Energien umzusteigen, aber so viel Windräder und Solaranlagen wirst du gar nicht aufstellen können. Vermute ich jetzt einfach mal aus realistischer Sicht. Ich würde es mir wünschen, dass es geht. Aber ich vermute nicht, dass es geht, bis 2050 das in dieser großen Ordnung zu machen, dass das möglich ist, all den Strom daraus gewinnen zu können. Ja, also ich glaube, wir werden, ja.
50 sind 30 Jahre, aber man kann ja hoffen, dass trotzdem Entwicklung so schnell geht, dass da irgendwie, weißt du, was
darauf
ein Glücksfall
auch, ja.
oder sowas ja. aufpoppt, was jetzt noch nicht in der
Ich bin ja generell jemand, der sehr auf technologischen Fortschritt auch setzt und da sehr optimistisch ist, aber ich sag mal, wenn es wie bisher läuft, glaube ich, werden wir auch in Deutschland und vielleicht auch in Österreich, ich weiß nicht, diese Diskussion wird knallhart aufkommen. Wir sehen es ja um uns herum mit Frankreich, Großbritannien, die setzen alle massiv auf Atomstrom, weil sie das die billigste und die sauberste Lösung ist in Anbetracht der Kohleumstände, weil was wir in Deutschland gemacht haben, wir sind aus Atomkraft ausgestiegen und haben dafür jetzt Kohlestrom eingekauft aus Polen und aus Frankreich. So, das ist natürlich das Unsinnigste, was du machen kannst, weil du die saubersten Kernkraftwerke hattest.
Ja.
Und in Frankreich jetzt immer noch die Drecksmeiler, und so möchte ich es einfach mal nennen, 20 Kilometer hinter der Grenze stehen, die tausendmal gefährlicher sind als das, was du in Deutschland hattest. Und es ist vielleicht eine irrationale Entscheidung gewesen, vor allem in der Reihenfolge. Und ich glaube, dieses Thema kommt mit aller Wucht wieder auf. Ja? Weil wenn wir so viel Strom brauchen werden, wir müssen uns da, glaube ich, in Zukunft dieser Diskussion wieder stellen.
Das könnte Österreich ja dann eigentlich auch am Kopf fallen. Also wir haben uns ja jetzt jahrzehntelang gebrüstet damit, dass Österreich bis heute kein Kernkraftwerk hat.
Ja. Weil du das gerade ansprichst, ganz kurz vielleicht für alle, die es nicht wissen, das erzählen wollen. Nämlich der Hintergrund in Österreich, das muss man vielleicht mal erklären, du hast es gerade schon angesprochen, ist in den 60er Jahren sollte in 70er. Zwentendorf, 70er war es, Entschuldigung, sollte in Zwentendorf in Österreich ein Atomkraftwerk gebaut werden. Und es gab da eine Volksabstimmung, die das abgelehnt hat. Und seitdem ist Österreich strikt und prinzipientreu gegen die Kernkraft.
Also ja, man muss dazu sagen, die Geschichte war, das war schon gebaut.
Ja.
Es war schon gebaut und dann kam, also es war halt damals unter der Kreisky Regierung eine absolute Mehrheit, also Alleinregierung unter SPÖ und Kreisky hat dann Zwentendorf bauen lassen, weil eben Atomkraft ist aufkommen, das war natürlich alles auch noch vor Tschernobyl, das muss man auch sagen, und trotzdem. Und da ist dann so eine starke Gegenbewegung entstanden, dass er dann kurz bevor der Eröffnung gesagt hat, eine Volksabstimmung, und die ist ganz knapp dagegen aus. Und die steht noch bis heute.
Und man muss sagen, diese Ablehnung ist, haben mittlerweile auch, so wie ich es verstanden habe, ist es ein bisschen Kulturgut geworden in Österreich. Und diese Ablehnung hat sogar in die Verfassung geschafft, und zwar unter dem völlig sinnfreien Titel Atomfreies Österreich. Und für alle, die jetzt in der Schule aufgepasst haben und sich aus physikalischer Sicht wundern und die sich fragen, wie das geht, atomfreies Österreich, das hat man damals nämlich auch erkannt, dass ein eigenständiges Land wie Österreich ganz ohne Atome nicht auskommt. Und seitdem besteht in Österreich Masse nicht mehr aus Protonen und Elektronen, sondern grundsätzlich aus ganz kleinen Kügelchen Kaiserschmarrn. nur für alle, die das interessiert haben, die sich gewundert haben. Auf alle Fälle, ich glaube, Österreich und Deutschland, die werden vor einem echten Dilemma stehen.
Ja.
Weil ich glaube, die einzige Wahl, die man haben wird in Anbetracht dieser riesigen Mengen Strom, die man brauchen wird, ist, entweder wir leisten uns den moralischen Luxus, so möchte ich es nennen, und verzichten auf Atomkraft im eigenen Land. Dann wird uns aber nichts anderes übrig bleiben, wie den Atomstrom zu importieren, sei es aus Frankreich oder sonst wo. Ne? Das ist dann einfach, moralisch stehen wir gut da und kaufen dann einfach ein. Oder wir gehen natürlich den Weg des technologischen Fortschritts, denn da muss man auch mal sagen, so speziell jetzt die Grünen, so fortschritts- oder so wissenschaftsfreundlich, wie sich die Grünen immer geben, die Grünen haben auch ganz viele Positionen und Wissenschaftsbereiche, wo sie eben gerade nicht auf der Seite der Wissenschaft stehen, sondern irgendwie in ihren ideologischen in ihren ideologischen Punkten so festgefahren sind, dass sie auf Fakten oder rationale Forderungen aus der Wissenschaft gar nicht mehr hören. Und zum Beispiel der Weltklimarat sagt es ja auch, dass Atomkraft ein Übergang sein kann, ja, und dass man das nutzen sollte und viel lieber die Kohlekraftwerke abschalten sollte. Da hörst du von den Grünen natürlich gar nichts mehr, weil es sozusagen nicht ins eigene ideologische Weltbild passt. Mhm. Und da werden wir uns die Frage stellen müssen, zum Beispiel, um das nur kurz anzuführen, es gibt eine interessante Erfindung aus den USA, unter anderem von Bill Gates, finanziert und mitentwickelt. Und diese Erfindung macht es praktisch möglich, dass man das neue Atomkraftwerke nicht mehr praktisch neuen Atommüll produzieren, sondern dass sie bereits gelagerten Atommüll verwenden. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist es aber, dass du, und so kann man es, glaube ich, nennen, dass diese Reaktoren sich von selbst abschalten, bevor es zu einer Kernschmelze kommen würde. Das heißt, du hättest die beiden wichtigsten Gegenargumente entkräftet mit einem technologischen Fortschritt, kann man, glaube ich, sagen. Also du hättest es zum einen sozusagen geschafft, dass kein neuer Atommüll anfällt. Zum anderen fällt dieses Sicherheitsrisiko weg, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Und das Interessante dabei ist ja, diese Endlagerungsdebatte ist natürlich ein komplettes Gegenargument sozusagen zur Kernkraft. Ja? Du weißt nicht, wie du es lagern sollst. Nur die Gegenfrage, die ich hier da jetzt stellen würde, ist, gut, wir haben das Problem noch 100.000 Jahre lang. Ist es dann nicht egal, wenn wir aus Klimaschutzgründen das Problem noch 100.000 und 50 Jahre länger haben? So, dass wir noch 50 Jahre weitermachen, bis wir wirklich alle technologisch so weit sind, dass wir den Klimaschutz packen können und voll auf erneuerbaren Energien sind. Und zum anderen ist es natürlich so, ein Beispiel aus den USA, der Atommüll, der in den USA lagert, würde es möglich machen, mit den neuen Reaktortypen, die wissenschaftlich möglich sind und auch wirtschaftlich möglich sind, allein die USA 120 Jahre lang mit Strom zu versorgen. Ja? Also du baust keinen neuen Atommüll auf sozusagen, sondern du nutzt einfach das, was da ist und was eh dein Problem ist und nutzt wenigstens dieses Problem noch aus. Ja? Ja. Und da würde ich sagen, könnte man aus wissenschaftlicher Sicht und aus vernünftiger Sicht den Klimaschutz echt voranbringen und den Klimawandel bekämpfen. Ich glaube, das wäre was, da könnten wir uns darauf einstellen, dass die Debatte knallhart noch auf uns zurückfeuert. Ja, also um da vielleicht einen Abschluss zu finden. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht wählerisch sein. Ja? Wir müssen das Ding einfach so schnell wie möglich hinkriegen und da dürfen wir nicht irgendwie aus ideologischen Gründen sagen, das schließen wir komplett aus, sondern da müssen wir sagen, okay, dann doch vielleicht lieber noch auf Kernkraft zu setzen, lieber das ganze Dreckige jetzt komplett mal runterzuschalten und damit hältst du natürlich die Strompreise auch günstig. Ne? Das ist ein Riesenvorteil davon. Also ich würde sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend und die Diskussion wird knallhart auf uns zurückschlagen. Und da können wir mal die nächste Zeit abwarten, wie es so kommt. Auf alle Fälle, das soll es vielleicht gewesen sein. Manu, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und an alle Zuhörer, macht's gut und empfehlt uns weiter. Ciao, bis dann.